Welch ein schöner Moment. Ein Paar erfährt, dass es ein Kind bekommt. Wenn es ein Mädchen wird, soll es Phyllis heißen. Es wird ein Mädchen. Das zeigen die Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Pränataldiagnostik deutlich. Sie zeigen aber auch, Phyllis hat einen komplexen Herzfehler und wird möglicherweise geistig beeinträchtigt zur Welt kommen. Den Eltern wird der Abbruch der Schwangerschaft freigestellt. Sie lehnen das ab und so beginnt das Schreiben. Das Schreiben von Christoph Danne, dem Vater von Phyllis. Und so hat er sein Buch auch Solo für Phyllis genannt. 100 kurze Texte, die von Hoffnung und Angst und von der Liebe zu seiner Tochter erzählen. Das sind Texte, in denen sehr viel Zuversicht steckt, Licht, sehr viel Trost. Christoph Danne ist Buchhändler, Schriftsteller und Lyriker. Solo für Phyllis ist nicht sein erstes Buch. Was es ihm bedeutet, erzählt er in diesem Gespräch. Ich habe Christoph in Köln getroffen. Dort lebt er mit seiner Familie. Herzlich willkommen zu dieser neuen Troststoff-Folge.
Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
Herzlich willkommen, lieber Christoph Danne. Schön, dass das mit uns beiden heute klappt.
Ich freue mich auch.
Ich würde gerne gleich mit dem Vorwort beginnen, weil du im Vorwort einen Satz geschrieben hast, der für mich so eine klare Dramaturgie auch des Buches ergibt. Wir lehnten das ab. Wir lehnten das ab, heißt, euch haben Ärzte angeboten, die Schwangerschaft eurer Tochter zu beenden.
Genau. Das wurde uns geraten als Option, die in dieser Krankheitskonstellation, die sich damals für uns zeigte, der eigentlich meistgewählte Weg gewesen wäre. Das war dann, da gab es dann Termine bei Pränataldiagnostikern und die haben das uns dann so sehr kühl und sachlich nahegelegt. Genau. Und aber zu dem Zeitpunkt, da ging ja schon die Geschichte schon früher los, auf Abwege zu geraten, war für uns eigentlich in den Gesprächen vorher aber schon klar, dass wir das zusammen machen und meistern.
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Es ist das Jahr 2020.
Ja.
Ihr stellt fest, dass ihr schwanger seid. Und es ist, sage ich mal, der ganz normale Gang der Dinge, den viele schwangere Paare erleben. Man geht zu Frauenärztin, man geht von Woche zu Woche miteinander und irgendwann stehen die Termine an in der Pränataldiagnostik. Und das ist etwas, was ja niemand sich wünscht, aber viele Paare dann erfahren, dass die Pränataldiagnostiker einem mitteilen, es könnte sein, dass etwas nicht stimmt, dass ihr Kind nicht zu 100% gesund ist. Und das habt ihr auch so erlebt.
Ja, genau. Also es war so ein klassischer Routinebesuch bei der Frauenärztin. Dann gab es eine Überweisung, weil die Lage des Kindes das nicht hergab, den Rücken zu betrachten, ob alles sozusagen dem Stand der Schwangerschaft gemäß entwickelt ist. Und deswegen war das eigentlich erstmal nur ein Kontrolltermin mit besseren Geräten an einem anderen Tag, wo vielleicht die Lage des Babys eine andere wäre. Und dann kam eins zum anderen. Dann gingen wir eigentlich dorthin, ohne eine Ahnung und kamen eine halbe Stunde später wieder raus und wussten, dass unser noch nicht geborenes Baby einen wirklich schweren Herzfehler hat und wahrscheinlich einen Gendefekt. Wo man eben nicht genau klassifizieren kann, welche Ausmaße das hat, wie sich das nachher darstellt, wie ausgeprägt das ist. Also das war eigentlich im Prinzip alles völlig unklar, ja, wie die Schwangerschaft dann endet und was für ein Baby zur Welt kommen wird.
Aber euch war sofort klar, das steckt in diesem Satz im Vorwort, wir lehnten das ab, wir möchten, dass dieses Mädchen, das wusstet ihr dann, auf die Welt kommen soll. Darf ich fragen, weil so viele Paare an dem Punkt immer so verunsichert sind und tausend Fragen ja auch haben, woher ihr eure Klarheit nehmen konntet in dem Augenblick?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch natürlich schon öfter gefragt. Das kann man so analytisch, so glasklar im Nachhinein gar nicht sagen. Als das alles ins Wanken geriet, haben wir natürlich uns trösten müssen und füreinander da sein müssen. Wir haben viel geschwiegen, wir haben aber auch geredet. Und in diesen Gesprächen war natürlich auch alles aussprechbar und denkbar. Und also man musste eben alles das erstmal auf den Tisch legen. Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten? Aber ich habe das Gefühl, dass bei uns es so war, als wir diese Option ausgesprochen hatten oder für uns klar war, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dieses Baby nicht zur Welt zu bringen. Das war undenkbar. Also das war vollkommen klar, dass wir uns angeschaut haben und gesagt haben, nein, wir ziehen das zusammen durch. Wir haben uns das gewünscht. Und man kann manche Dinge auf der Welt nicht bestimmen. Ja, und wir wollen das zusammen, wir wollen den Weg zusammen gehen. Ja, und das haben wir auch nicht eine einzige Sekunde bereut. Und seitdem auch nie wieder darüber gesprochen. Also es war von dem Moment an klar, dass wir das zusammen machen.
Es findet sich ja auch sofort, habe ich gedacht, im Text wieder, relativ früh, weil du über die Kastanien schreibst, die nicht aussortiert werden, die rissigen Kastanien. Mhm. Das heißt, glaube ich, das Zitat, ne? Genau. Die rissigen Kastanien, die mit Macken, die kommen auch in die Hosentasche, die darf man nicht aussortieren.
Das ist ja so ein Bild normalerweise. Ich sammle öfter so Kastanien auch mit, ich habe noch eine größere Tochter. Wir sammeln zusammen öfter Kastanien und ich habe es früher als Junge auch gemacht. Und dann ist das doch so ein üblicher Reflex. Man hat die so, man bückt sich, man sammelt so ein paar auf und dann schaut man sie sich in der Hand an. Und dann habe ich dann ein, zwei, immer, wirft man immer so weg. Die haben dann irgendwie sowas, da ist einer mit dem Fuß drauf gestiegen oder die haben irgendwie kaputt oder so. Und das habe ich aber in dem Tag, wo ich da diesen Text da geschrieben habe, über diesen Moment, wo ich im Stadtgarten unterwegs war und gewartet habe, auf Nachricht aus der, eben von meiner Frau, da habe ich eben diesen Moment gehabt, dass ich diese Kastanien in der Hand sah und dachte, nee, man darf die nicht aussortieren. Ich nehme die alle mit, die ich aufhebe. Ja, und das habe ich so als mir als so als Leitbild, deswegen ist es auch der erste Text, als Leitbild so mit in dieses Buch genommen oder nehmen wollen.
Wann hast du überhaupt angefangen zu schreiben? Menschen, die in solchen Situationen sind, die schlimme Diagnosen bekommen, die tun ja alles Mögliche auf der Welt. Jetzt bist du jemand, du bist Lyriker und hattest davor schon zahlreiche Bücher ja auch veröffentlicht. Aber war es für dich dann tatsächlich als Ausweg oder als Eigentröstung, wie auch immer, sofort das Schreiben?
Ja, relativ schnell. In der Rückschau würde ich sagen, das war eigentlich unmittelbar danach. Also das war auch das erste Mal in meinem Autorenleben, dass ich so einen unmittelbaren Reflex auf diese Katastrophe, ich den Drang hatte, dass ich das irgendwie bannen muss. Ich muss da irgendwas mit machen, damit ich nicht verrückt werde. Und dann habe ich das zuerst begonnen, wie so eine Art stilles Tagebuch für mich oder so, ne? Ich habe aber schnell gemerkt, so ist das eben auch als Schriftsteller, das ist eigentlich natürlich keine Art zu arbeiten für die Schublade, sondern man stellt sich natürlich früh die Frage oder eigentlich ist es immer klar, dass wenn man was schreibt, dann soll das auch irgendwo hingehen, ja, in die Welt im besten Fall. Und dann habe ich das, also das heißt nach ein paar Tagen oder Nächten, ich habe mich bemüht, jeden Tag was zu schreiben, habe ich dann eben angefangen, die Dinge auch so zu formen, sagen wir mal, und so zu literarisieren, dass es eben mehr ist als so ein bloßes, so eine Chronologie des Tages oder wie es mir heute ging oder so, ja. Das, was auch völlig okay gewesen wäre, aber vielleicht nicht für mich als Autor. Also das wäre vielleicht nicht so lohnenswert gewesen. Ich habe das dann schon benutzt im Hinblick auf ein mögliches Buch oder so. Das muss ich schon sagen, ja.
Da frage ich dich später gerne nochmal zu, weil vom Buch, vom Schreiben bis zum Veröffentlichen ist ja auch nochmal ein Weg. Aber ich würde gerne vorher einmal quasi durch das Buch. Oder vielleicht noch einmal die Frage, du bist eigentlich Buchhändler, du schreibst Bücher, also du hast einen Job, du hast ein Leben, das ist voll, jetzt kommt diese Nachricht und ihr wisst eigentlich nicht, was der nächste Tag so genau bringt, aber du kriegst für dich trotzdem dir dieses Ritual oder vielleicht auch für dich die Überprüfung hin zu sagen, ich setze mich aber abends auf jeden Fall hin oder wie muss ich mir das Schreiben vorstellen?
Also das hat mich wirklich eigentlich, das war gar nicht so diese rationale Überlegung. Ich habe das einfach gemacht. Also das war auch nicht länger als 5 Minuten am Tag, aber das hat mich wirklich gerettet. Das muss ich wirklich so sagen. Da ist so viel, was einem durch den Kopf geht, den ganzen Tag und die Nächte vor allem auch, waren wirklich wahnsinnig anstrengend.
Weil man nicht schlafen kann.
Ja, klar. Weil dann die Sorgen kommen, weil man wirklich, man hat ja auch einfach wirklich Angst. Das ist ja auch ganz klar. Und man kann nicht immer über alles sprechen oder man möchte es vielleicht auch nicht. Man traut sich manchmal das auch gar nicht. Das muss ich auch sagen, ja. Und deswegen ist es für mich eben, war das eine unglaublich gute Erfahrung. Und eigentlich wirklich zum ersten Mal als Schriftsteller, dass ich dachte, das hat ja einen Sinn, was ich mache. Das ist nicht nur so ein abgehobenes Geschreibsel, wo nachher irgendwie 3 Leute sagen, ist super und den Rest interessiert es nicht, sondern das hat wirklich für mich eine absolute Funktion. Ja, so, das hat mich echt wirklich gerettet und durch die Nächte gebracht. Dass ich wusste, ich kämpfe da für eine Sache und ich versuche da dieser Unbehaustheit irgendwie Herr zu werden und durch diesen Sturm zu kommen. Ich weiß nicht, wie ich es sonst gemacht hätte machen sollen. Also vielleicht jemand anders hätte Musik gemacht. Man braucht aber unbedingt, und das glaube ich, also unbedingt irgendeinen Kanal, ja, wie man das los wird. Andere werden jeden Tag einen Berg hochgelaufen. Es gibt 1000 Möglichkeiten, aber ich kann das alles nicht. Ne? Und jeder hat da so seine Mechanismen oder vielleicht auch Fluchtreflexe. Und bei mir ist das eben dann die Tastatur, die das alles aushalten muss.
Also schreibst Computer nicht Hand?
In diesem Fall ja, habe ich das gemacht, einfach weil ich dann auch so ein ganz klares Ordnungssystem hatte, ganz klare Dateienabfolgen, wo ich auch so einen inneren, dachte mir, einen inneren Zwang aufzuerlegen, den ich aber gar nicht gebraucht hatte, das auch wirklich täglich zu tun. Also diese Sachen in dem Buch haben natürlich eine Chronologie. Letztlich ist es, glaube ich, ein halbes Jahr oder so, aber nicht jeden Tag. Ich habe natürlich nachher in der Lektorats- und Nachbearbeitungsphase natürlich viele Sachen auch rausgenommen, sodass nicht jeder Tag dokumentiert ist. Ja, aber zumindest jede einzelne Epoche von dieser Pränatalkatastrophe, von dieser Offenbarung, was passiert und von dem Nichtwissen, was passiert, bis eben so ungefähr, ich glaube, es geht 2 Monate nach Geburt. Ich wollte auch nicht mit der Geburt aufhören, sondern ich wollte das noch so ein bisschen nachbegleiten für mich selber auch und einfach auch mal bei dieser ganzen Schwere, ich habe ja auch gemerkt, was das alles wird, was ich da schreibe, aber auch einfach so das Licht reinzulassen. Ja? Also da war dann das Baby da und wir waren unfassbar glücklich und sind das auch heute noch. Ne? So, das hat damit ja gar nichts zu tun.
Über das Licht, da komme ich da drauf auf, weil ich finde, dieses sich vom Dunkeln ins Helle zu schreiben, dass das ja tatsächlich alle Texte auch durchzieht. Ich will noch einmal ins Vorwort zurück, weil ich da an einer Sache hängen geblieben bin. Ein Arzt schickt oder gibt euch Empfehlungen, wo ihr euch hinwenden könnt und du schreibst, er schiebt das quasi über den Resopaltisch. Mhm. Und ich habe gedacht, diese Räume von Medizin, von moderner Medizin, die sind ja meistens sehr steril. Und da spricht man aber über Leben und Tod und bräuchte eigentlich so viel mehr Wärme. Das ist so das eine, dass ich so dachte, das hat euch irgendwie auch erwischt, dass es so kühl um euch rum ist. Und andersrum, wenn ich diesen Resopaltisch lese, habe ich ja auch gedacht, wie irre, was sich das Gehirn eigentlich merkt von solchen Situation, wo gerade das Leben einmal über einen hereinbricht.
Ja, das stimmt. Es ist dann immer merkwürdig, was für Blicke, für Detail man hat. Ohne es weiter ausführen zu wollen, kann ich das aber bestätigen, dass bei mir das öfter so ist. Beim Sterben meiner Mutter kann ich mich auch an Details erinnern. Ich weiß die Bettwäsche. Ich weiß, wie die aussieht. Ich habe das damals aufgeschrieben, weil ich dachte, ich will es nicht vergessen, aber ich muss das gar nicht aufschreiben. Also das ist merkwürdig. Ich weiß auch nicht, was für ein komischer Reflex dahinter steht, aber das kenne ich. Es passiert öfter. Ist in meinem Fall gut, dass es passiert. Ich kann mir ganz vieles nicht merken. aber das mit dem Resopaltisch kann ich mir merken. Und ich glaube, das ist aber auch, selbst wenn es ein Holztisch gewesen wäre, hätte ich als Resopaltisch aufgeschrieben. Ja, weil das natürlich auch ein Synonym ist für diese analytische Kälte. Natürlich ist das auch Medizin und auch ein Metier der Fakten. Das ist natürlich eine Wissenschaft. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man mir ein Taschentuch reicht oder so. Das habe ich auch nicht verlangt. Aber diese Situation war so derart monströs. Ja? Und ich denke auch für diesen Arzt, der hat das natürlich öfter in seinem Berufsleben, in seiner Karriere, das ist klar. Aber ich glaube, das ist dann auch so eine Selbstschutzhandlung, dass man einem dann zum Beispiel, dass er uns nicht in die Augen geschaut hat, ja, dass er dann natürlich das war so eine Art Prospekt oder so etwas, uns das so über diesen Tisch schiebt, im Sinne von, hier, das ist so eine Übersicht von Beratungsstellen oder so, ja. Also diese ganze Situation, dieser Moment war völlig monströs in seiner Katastrophe und ich glaube eben für uns alle drei.
Ja, man kommt auf beiden Seiten an die Endlichkeit seiner
Worte. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint. Ich wollte einfach nur diese Drastik schildern, ja, wie kalt das ist und war in dem Moment. Aber ich kann natürlich, ich sehe, warum das so sein muss und ich verstehe das. Aber es ist trotzdem so, dass wir da rauskommen und wir mussten uns aneinander festhalten. So, ne? Das ist Wahnsinn.
Ja, man kommt anders raus, als man reingeht, mit einem anderen Blick auf die Welt.
Ja, absolut, ja.
Und dann passiert etwas aber, und deswegen wollte ich unbedingt mit dir sprechen über dein Buch, weil ich es wahnsinnig finde, wie viel Hoffnung du dir dann herbeigeschrieben hast durch deine Texte. Also, und auch gleich am Anfang, ich konnte gar nicht so viel aufschreiben am Anfang, wie schon auf den ersten Seiten irgendwie so auf mich einstürmte. Ne? Wir wollen uns einfach nur freuen, schreibst du. Die Hoffnung soll bleiben. Und auch wenn man euch zu Realismus zwingen will, aber du hast es ganz bewusst herbeigeschrieben.
Ja, das ist echt, das war so ein Terrain, das musste man sich wieder zurückholen. Das musste man sich zurückerkämpfen, so, ja. Dieses Recht auf Vorfreude oder diesen, das ist ja das Schönste, was es gibt so eigentlich, ne? So alles zwischen Namen überlegen und Kinderbetten nicht aufbauen können und so Zeug und so. Das ist ja das, was man eigentlich haben möchte und was man sich auch nicht nehmen lassen möchte. Und darum musste ich echt kämpfen. Und das habe ich mir zurückerschrieben, weil es natürlich ohne Hoffnung auch sowieso nicht geht. Das ist ja auch klar. Aber ich wollte das auch. Ich wollte da auch diesen positiven Duktus auch bei aller Schwere auch immer durchschimmern lassen. Weil ich auch als Mensch so bin. Sonst hätte ich das ja alles nicht machen brauchen. Also ich hätte, glaube ich, wenn ich vom Naturell anders gewesen wäre, wäre es mir vielleicht auch gar nicht möglich gewesen, das Buch zu machen. So. Ich habe immer Hoffnung gehabt, wir beide. Dass es gut werden könnte, wie auch immer. Ja, und dann unterwegs auch irgendwann so gewandelt zu, wie auch immer es wird gut. So.
Kann man sagen, konntest du dich mit deinem Schreiben selber trösten?
Total, ja. Und zum ersten Mal in meinem Leben, wie gesagt. Vorher war das immer eine Arbeit, ich hasse Schreiben eigentlich, ne? Das ist übertrieben. Aber es ist unglaublich anstrengend. Du weißt das auch selber. Es ist unglaublich anstrengend, es ist einsam und es nervt einen. Und man weiß aber, dass man es tun will und muss. Und hier war das zum ersten Mal anders. Das war einfach die Rettung, wie ich eben schon gesagt habe, dass ich das machen konnte.
Da ist ja auch jeder Mensch anders. Ich wäre auch so, wie du auf Seite 25 hier schreibst, dann geht es um 30%. Ist 30% viel, frage ich. Ein Spezialist von der Uni sagt ja. Und dann triffst du einen Taxifahrer.
Ja, es war während Corona. Und der Taxifahrer beklagt sich über die schlechten Fahrgastzahlen. Man sagt, ja, 30% Einbruch. Frag ich, ist 30 viel? So, irgendwie so war das. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Wie steht's denn da?
Und dann sagt er, 30% ist katastrophal.
Ja. Ach, so rum ist es.
Genau. So rum ist es. Genau. Du fragst den Spezialisten und der sagt, ist viel. Und dann kommt der Taxifahrer und sagt, hey, 30, das ist eine Katastrophe. Mhm. Und dann ist ja die Frage, auf welche Seite stelle ich mich im Leben? Genau. An was glaube ich jetzt?
Das zeigt eben einfach so die völlige Beliebigkeit dieser Zahl. So. Ne, also wenn ich eine Fußballwette überlege einzugehen, eine Chance von 3-7 oder 3-10 in dem Fall, 30%, würde ich sagen, ja, ist jetzt nicht so viel, aber totaler Quatsch ist es nicht. Vielleicht hat man ja Glück, so irgendwie, ne? Und wenn du mir jetzt sagst, ich soll über den Bahndamm gehen und in 3 von 10 Fällen kommt da ein Zug, dann würde ich, dann gehe ich nicht. Das ist mir viel zu gefährlich. Also das ist halt immer, diese Zahlen sind völlig beliebig und relativ. Also man kann die nicht anführen, diese ganze stochastische Wahnsinn, man kann den nicht anführen in so einer Fragestellung, wenn es um Leben geht. Das ist für uns völlig unmöglich gewesen. So. Und deswegen wusste ich da auch nicht, ja, ist jetzt 30 viel oder nicht? Ist das gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Der eine sagt so, der andere sagt so, ja.
Du schreibst ja auch an einer Stelle, wie heißt das, Stochastika, ich muss das immer nachgucken, weil mir das Wort so fremd war, ich kenne Wahrscheinlichkeitslehre oder Statistik, was es ja heißt, aber du hast es halt in der schönen, richtigen Fachtermini sozusagen abgebildet und sagst, ja, das werden wir nicht mehr.
Nee, das werden wir nicht mehr, nee. Ja. Wir machen die Mathematik nicht zur Grundlage unserer Entscheidung. Das ist das, was dahinter steht.
Ja. Und da steht auch dahinter, dass das Leben sowieso nicht effizient ist. Dass man das eigentlich sowieso nicht so denken sollte.
Ja.
Also kann man aber.
Kann man, aber es ist eben die Frage, ob Mathematik ein zulässiges Instrument ist, um so etwas zu bewerten und Schlüsse daraus zu ziehen. Ist das zulässig? Möchte man das machen? Das kann auch jeder anders entscheiden. Na, für mich nicht.
Es gibt einen sehr geschützten Ort in diesem Buch. Das ist natürlich die Umgebung von Phyllis. Das ist klar, das ist der Bauch. Und du beschreibst es auch an mehreren Stellen. Aber einer hat mich sehr gerührt. Das ist der Vergleich mit Juri Gagarin. Hm.
Bin ich auch total froh, dass mir das eingefallen ist. Ja, das ist irgendwie so. Das Bild, irgendwie ist es zu mir gekommen. Ich dachte, das ist irgendwie, das hat sowas voneinander. So diese Blase, dieser Kokon, wo man geschützt ist, aber natürlich auch restlos ausgeliefert auf der anderen Seite. Ja, und dann Gagarin, wie viele Tage ist der im All gewesen? Ich weiß nicht, es steht da irgendwo ein paar Tage.
Müssen wir jetzt Günther ja auch anrufen?
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall in dem Text ist das ja auch so die Sache, dass. Oder in diesem Beispiel mit dem Gagarin-Gedicht, diese Idee dahinter gewesen, dass es sie dabei war, zu früh zur Welt zu kommen. Da gab es so erste Anzeichen und dann habe ich halt geschrieben, ja komm, bei Gagarin hat er irgendwie 10 Tage ist er geblieben, dann bleib du noch ein bisschen länger, dann wären wir irgendwann so im grünen Bereich und nicht mehr im roten. Aber ich fand das einfach ein schönes Bild, weil Gagarin der erste Mensch eben im All war. So. Und manchmal hat man auch bei ihr ungeboren, das hatte ich so das Bild im Kopf, dass sie so irgendwo ganz nah ist, aber auch total ungreifbar und irgendwo in den Tiefen des Weltalls unerreichbar.
Manchmal war sie ja, oder ja, war sie ja auch dann schon ganz fühlbar nah.
Zumindest ja, klar.
In deinem, gibst du das so im Text wieder, ne, mit Schluck auf oder Kickboxen, so ein paar Sportarten
Mandarinen fand die super. Also wenn die Mutter Mandarinen aß, dann dauert das so der Weg des Fruchtzuckers, ne, bis das irgendwann durchschlägt. Und dann ist das echt, als wäre die beim Boxtraining. So. Das war echt irre. Also daran erinnere ich mich. Ja.
Es gibt eine Stelle, die fand ich ganz, also ich finde ja sowieso ganz viele toll, aber die fand ich toll, weil eine alte Dame auf euch zukommt und euch Glück wünscht, also irgendwo in der Innenstadt auf euch zukommt.
Mhm. Vom Wohlladen war das.
Und du schreibst, dass dich das sehr gefreut hat, diese Bekundung von Zuneigung an dich war klar von einer Fremden und unerwartet, aber...
Ja, es war so normal, weißt du?
Ja.
Also das ist so, du kannst das ja, also das war halt so eine sympathische alte Dame, und wie das dann so ist in bestimmt 8 oder 9 von 10 Fällen, wenn die eine schwangere Frau sieht oder ein Pärchen, wo die Frau schwanger ist, dann wünscht man irgendwie Glück oder dann freut die sich, dann freut man sich, dann lächelt man vielleicht. Und das ist so normal, weil natürlich sie nur den Bauch gesehen hat und nicht das Drama. Und auf dieser Ebene, diesen Glückwunsch anzunehmen vor diesem Wollgeschäft irgendwann im Winter, das war total toll. Das war so gelebte Normalität, das habe ich deswegen auch nicht vergessen. Und deswegen habe ich an dem Tag das aufgeschrieben. Das war die wichtigste Begegnung an diesem Tag. Ja. Und eben auch wirklich eine absolute Besonderheit in dieser Schwangerschaft. Ja, das muss man schon sagen.
Ja, stelle ich mir auch so vor, weil alle anderen, die um euch wissen, euch mutmaßlich anders auch begegnet sind.
Ja, klar. Ja. Genau, eben. Aber das war eben völlig unbedarft und ahnungslos. Und mir hat das einfach so wahnsinnig gefallen. Einfach, sie hat gesagt, oh, ich wünsche euch viel, oder Ihnen, ich weiß gar nicht mehr, viel, viel, oder alles Gute, viel, viel Glück. Und dann haben wir einfach nur gesagt, danke, das ist sehr nett von Ihnen. Im Januar ist es soweit. Und dann ist jeder seines Weges gegangen.
Ja. Ja. Darf ich fragen, ob die anderen in eurem Umfeld eher gedacht haben oder euch auch gesagt haben, ist ja Wahnsinn, was ihr da macht, oder waren die ganze Zeit so nah bei euch, dass ihr sagen könnt, dass die standen genauso, wie wir gestanden haben und es war...
Das ist eine schwierige Frage. Ich versuche das so wahrheitsgemäß zu beantworten, wie ich das weiß. Viele wussten nicht alles, weil wir das nicht so gerne wollten, weil einfach zu viel unklar war. Man möchte dann ja auch nicht Dinge dramatisieren oder so, die vielleicht am Ende gar nicht so sind. Ne? Wie so 30, 70, wie viel ist das jetzt? Lohnt sich das zu sagen? Ist es sehr wahrscheinlich? Ja. So. Aber natürlich, das engere familiäre Umfeld oder die Freunde, die engen Freunde waren schon ziemlich nah dran auch. Das war auch wichtig. Man muss da auch Vertraute oder Leute ins Boot holen. Das kann man ja nicht alleine. Die eigentlich aber auch gesehen haben, auf welche schwere See wir da unterwegs waren. Ich glaube, die hätten, auch wenn sie anderer Ansicht gewesen wären, das nicht gesagt. Also die haben uns den Rücken gestärkt, einfach bedingungslos. So wie man sich das in dem Moment, glaube ich, wünscht. Nein, weiß ich, dass man sich das wünscht. Und das war natürlich auch sehr schön. Und bei der Stufe darunter, es gibt dann auch immer in jeder Familie so ein paar, auf die muss man ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Das ist auch total normal. Zum Beispiel meine andere große Tochter, da muss ich auch als Vater klug sein und vorsichtig sein, ohne da was anzurichten. Ja, dass man aber eben auch nicht sie belügt. Das ist auch ein Balanceakt, ja, dass man das so hinbekommt. Das ist hat sehr viel mit Konjunktiven zu tun und sehr viel mit behutsamem Andeuten und Abwägen und Optimismus ausstrahlen. Das gehört auch dazu, ist natürlich total wichtig. Und wir haben uns da aber eigentlich wirklich, muss ich schon sagen, immer sehr aufgehoben gefühlt und nicht alleine.
Ich finde es immer so erstaunlich, dass so wie zumindest bin ich so groß geworden und auch irgendwie in der Schule aufgeklärt worden oder auch in der Familie, dass oder bin auch mit so einem Bild groß geworden, dass es eigentlich, man wird schwanger, man bekommt ein Kind. So, das ist so folgerichtig. Da. Und wenn man zum Beispiel in Buchläden geht, dann gibt es da 3 Millionen Bücher über Vornamen und diese und jene Phase. Und das ist... dass es schwierig sein könnte oder dass es vielleicht auch nicht gut ausgeht, gar nicht gut ausgeht, mit dem Verlust ausgeht, das taucht irgendwie wenig auf. Mein Eindruck ist aber, wenn man selber davon erzählt, wie zum Beispiel in so einer Phase, wo man sagt, wir sind schwanger, aber das kann böse enden oder ist problematisch, wir haben Schwierigkeiten, öffnen sich Menschen und erzählen. Und daran merkt man dann, es ist ein Riesenthema. Wo ist denn das eigentlich im Weltall?
Ja.
Ist das mit so viel Schweigen belegt?
Ja, das ist wirklich so. Also wie jede, aber ich glaube, wie jede Art solcher Dramen. Also denk an die öffentliche Debatte oder Wahrnehmung von Depressionen. Das hat sich erst kürzlich so ein bisschen geändert. Oder Suizid als Thema fällt mir noch ein. Tod im Allgemeinen ist schwierig. Also das sind einfach, das rührt an irgendwelchen Urängsten vielleicht, ich weiß es nicht genau. Oder man möchte, glaube ich, in seinem Leben das, soweit es geht, ausblenden. Oder nicht in seine Lebensrealität reinholen, wenn es nicht anders geht. Also ich glaube, sonst würde auch kein Mensch rauchen. Also wenn der bei jeder Zigarette wüsste, was das für eine Katastrophe ist. So, also das funktioniert ja nur so, ja? Dass man sagt, so, ja ich mache da so ein Bild über das Foto. Na, keine Ahnung. Ich glaube einfach, das wird ausgeblendet. So, und ich war ja selber auch, oder wir, natürlich auf eine Art naiv oder unbeschadet oder ja, so unversehrt sind wir da reingegangen. Wir kannten das ja auch nicht in unserem Leben. Ja. Und es war ja auch alles das erste Mal, sowas dann leben zu müssen, ja, oder sich dem stellen zu müssen und auch dazu eine eigene Haltung zu entwickeln. Ja. Und für sich selber und auch als Paar.
Und gab es den Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt schaffen wir es und seid auch so gut ärztlich begleitet gewesen?
Was meinst du mit schaffen?
Wenn man nicht weiß, kommt mein Kind gesund zur Welt oder vielleicht sogar in Frage steht, kommt es überhaupt zur Welt? Man weiß, gibt ja bestimmte Stufen von Wochen, die wir alle geschafft haben müssen, bis die Lunge ausgebildet ist und so weiter, so dass man sagen könnte, okay, jetzt wissen wir aber, wir können zumindest unsere Tochter lebend zur Welt bringen.
Ja, also das haben wir schon dann recht bald gewusst, dass das gelingen wird. Wobei, also diese Frage nach wirklich Leben und Tod stellte sich dann nur so ganz vage als Nebel am Horizont, weil man nicht wusste, wie schwer dieser Herzfehler ist oder uns war dann auch, wurde auch kommuniziert, dass das eben auch operiert werden muss. Das ist natürlich an sich dann schon wieder so eine absolute Gefahrensituation, wo man nicht weiß, wie das ausgeht. Aber dass sie zur Welt kommen, Leben zur Welt kommen wird, davon sind wir schon ausgegangen. Es ging wirklich eher um den Grad und die Schwere ihrer Einschränkung. So, ja. Was wird sie vom Leben haben? Wie wird es sein? Wie können wir dem begegnen und was haben wir für Chancen? Was können wir machen, ja, mit uns? Also, das war halt einfach so, deswegen aber nicht eben dieses Runterzählen von Tagen, dass man einfach sich so pur freuen konnte, sondern es war halt auch immer wirklich, es hat immer sehr, sehr viel mit Angst zu tun. Weil man nicht weiß, was passiert, wie das werden wird. Und ja, da ist dann einfach viel Angst, weil man es nicht kennt. Und als man dann die Kleine gesehen hat, oder als ich sie gesehen habe, das war ja auch ein Drama im Drama.
Ja, Corona kam hinzu, müssen wir sagen.
Wir waren beide krank. Also wir waren zur Zeit, also meine Frau kam positiv in die Uniklinik, die wurde da abgeholt wie so ein Marsmensch, so eingepackt oder so. Und ich durfte die Kleine nach der Geburt einmal sehen. Und beim zweiten Besuch, den ich dann vorbereitete von zu Hause und dorthin fuhr, wurde mir gesagt, nee, sie dürfen nicht rein, sie sind positiv. Also beide Elternteile, wir durften also nicht zu der Kleinen. Also das war wirklich alles so was von unglaublich widrig und herausfordernd. Aber ich habe sie gesehen am ersten Tag, wie sie da lag, gibt es ja auch einen Text drüber, in diesem
Zimmer 400, ja, genau, irgendwas, genau. Schreibst du, ne?
Ja, und da dachte ich dann schon irgendwie, ey, klar, wir schaffen alles.
Zimmer 237. Ja, danke. Ja.
Da bist du doch auf der Welt. Ey, klar, schaffen wir alles. Ist da alles super. Ich habe dann mit meinem kleinen Finger ihre Hand berührt. Das weiß ich noch. Und sie hat die Augen zugehabt. Und ich habe gesehen, wie sie geatmet hat. Und ja, da war dann irgendwie klar, dass wir das hinkriegen.
Halt mir nochmal fest, Zimmer 237. Finger, ja. Das heißt aber auch, bei der Geburt konntest du auch nicht dabei sein, ne?
Corona-Management. Keine Chance. Überhaupt die ganze, also das nicht, sowieso nicht. Aber auch die ganze Zeit danach ist ja auch, gehört auch zu ihrer Krankheit, zu vieles Leben dazu, dass wir viel in der Uniklinik sein müssen, bis heute. Und sozusagen, um in dem Bild zu bleiben, bis gestern durfte ich nirgendwo mit. Ich bin immer der, der den Parkplatz gesucht hat. Ich habe dann immer alles ausgeladen und das haben dann Mutter und Tochter gemacht, weil da nur eine Begleitperson mitkommen darf. Also diese Corona-Nachwirkung ging ziemlich lang. Und wir haben eben viel in der Uniklinik zu tun, mit Kontrollen, mit kardiologischen Dingen. Es gab auch mal Krankheiten, wo sie mal immer mal wieder mit der Niere zu tun hat und dann irgendwie 14 Tage im Krankenhaus ist und so. Da bin ich Besucher. Das war die ganze Zeit so. Und ich war dann immer so auf, ja, immer nur der zu Hause die frische Wäsche geholt hat und hin und her und so, ne? Also das waren absolut besondere Zeiten und das ist gar nicht so lange her, dass sich das geändert hat.
Ja, die Maskenpflicht ist erst zum Beispiel in diesem Jahr ausgelaufen in Praxen. Genau. Ne?
Ja.
Und Besuchsregelungen in Kliniken und Pflegeheimen wurden noch sehr lange so aufrecht.
Das stimmt. Ich habe vor kurzem zum ersten Mal das Gesicht ihrer Physiotherapeutin gesehen. Ich wusste gleich, dass sie so nett aussieht. Ich kannte die vorher nur mit Maske. So. Das ist ja wirklich so. Also das ist völlig verrückt. Also wir haben wirklich genau die Zeit getroffen, wo das eben so extrem war und wo wirklich die Pandemie wütete.
Christoph, du bist also zumindest aus meiner Wahrnehmung einer von wenigen Vätern, der geschrieben hat über Situationen wie diese. Es ist jetzt wirklich echt bescheuert, dich zu fragen, aber ich frage es trotzdem, warum hört man so wenig von der Väter oder ja, warum hört man so wenig von der Väterperspektive?
Nur, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass mir das schon einmal eine Journalistin aus Berlin gesagt hat, beziehungsweise das ist eine Autorin eher, die hat aber auch Erfahrung in diesem Bereich und ist da auch mit unterwegs und die hat, als sie eine Rezension über das Buch gemacht hat, ich weiß gar nicht, war das öffentlich oder hat sie es mir geschrieben, das habe ich jetzt vergessen, hat sie darauf jedenfalls auch so abgehoben, dass sie sagte, das Buch ist so besonders, weil es die Väterstimme sichtbar macht. Also mehr, ich kann dazu wirklich gar nichts sagen. Ich kenne auch kein anderes Beispiel, aber was heißt das schon? Ich habe auch nicht gesucht. Also ich kann das nur so, ich kriege das jetzt nur so zurückgemeldet. Das bist jetzt du die zweite oder dritte Person, die mir das sagt. Und ja, ich nehme das so zur Kenntnis, aber ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß es nicht.
Hast du Resonanz von Vätern auf deinem Buch?
Ich muss kurz überlegen. Also es ist eine gute Frage schon wieder, muss ich nachdenken. Ich glaube aber, also es gibt natürlich männliche Rezensenten, die dazu was gesagt haben, aber ich weiß nicht, ob das Väter sind. Also das geht daraus nicht hervor.
Aber nicht, dass die, also manchmal ist das so, wenn das höre ich manchmal von anderen, vor allen Dingen Autorinnen, die jetzt gar nicht explizit zum Thema Schwangerschaft, sondern einfach, nehmen wir mal an, ein Buch, wo es um das Thema Tod geht und die kriegen bei jeder Lesung und nicht tausend, aber die kriegen sehr viel Zuschriften, wo Leute eben dann auf das Schicksal Bezug nehmen und dann von ihrem eigenen Schicksal erzählen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass so Bestatterinnen, Bestatter, Trauerbegleiter, Hebammen eben sehr darauf abheben und sagen, da passiert bei Paaren etwas, dass Frauen und Männer da einen unterschiedlichen Weg gehen.
Aha.
Also auch in der Trauer einen unterschiedlichen Weg gehen.
Ja.
Daher rührt einfach meine Frage.
Ja, das ist ja auch eine interessante, absolut interessante Frage. Ich kann nur nichts Erhellendes beitragen. Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Menschen getroffen, unmittelbar oder meistens aber natürlich im Netz, durch Zuschriften und so, die darauf sich auf dieses Buch bezogen haben, sich dafür bedankt haben, dass es das gibt. Dass sie das berührt habe und so weiter, was mich natürlich freut, aber ich kann darüber, also ich habe nur das gemerkt, dass das einen ganz klaren Ausschlag gibt, dass das irgendwie mehr Menschen auf eine andere Art berührt als die Sachen davor. Also das ist auf jeden Fall das Buch, wo mir am meisten geschrieben wurde. und immer sehr wohlwollend und sehr positiv und sehr, ja, auch teilnehmend und so. Natürlich kenne ich auch, also ich habe mich natürlich damit auch offenbart in so dieser Literaturszene, wo man sich natürlich auch weitestgehend kennt. Da war natürlich für manche auch da eine riesen Überraschung, dass die das natürlich auch vorher nicht wussten und so. Das muss man auch mal nochmal wieder davon abziehen. Also das relativiert das auch nochmal ein bisschen. Aber ich kann es nicht sagen. Ich habe einen guten Freund, der ist Chefarzt auf der Kinderstation in der Uniklinik in Bonn. Und der hat dieses Buch mehrfach besprochen. Der hat so einen recht erfolgreichen Instagram-Kanal als Arzt und der hat das fürs Wartezimmer angeschafft. Und als diese Sachen in Bonn so anfingen zu laufen über ihn, habe ich einfach nur gemerkt, dass ich müsste es jetzt echt nachgucken, aber bestimmt 20 oder 40 Ärztinnen und Hebammen sozusagen sich mit mir befreunden wollten, die davon Kenntnis hatten, die das natürlich irgendwie natürlich auch beruflich betrifft. So, ja, das habe ich eher gemerkt. Das ist so eine spezielle, durch diese Bonner Sache, durch den ich da kenne, durch den Arzt, dass das eher einen Zuspruch gab aus so einem weitesten Sinne, aus der Klientel, die damit beruflich zu tun haben.
Ja, weil die natürlich diese Stimme auch suchen.
Ja, klar, wahrscheinlich.
Die
haben
auch ja mit Müttern und Vätern zu tun, natürlich recht, auf unterschiedliche Art und Weise.
Ja.
Und jetzt ist dein Buch auch wirklich sehr besonders und sehr stärkend. Das ist ja ein Punkt auch ganz bestimmt, warum auch die dann mit dir sich befreunden wollen, aber eben auch, weil es selten ist, dass Männer zu dem Thema publizieren. Erstmal unabhängig davon, ob es lyrisch oder vielleicht auch, ne, manchmal ja auch autobiografisch, gibt ja tausend Arten, sich auszudrücken.
Ja.
Aber das ist eben so viel seltener.
Ja, das mag sein,
Weil du eben sagtest, ja, die wussten das ja nicht und dann habe ich veröffentlicht. Wir waren da ja am Anfang schon mal kurz, wann war für dich so der Schritt, um nochmal auf das Thema Licht und Dunkelheit zu kommen, weil du ja auch über Phyllis geschrieben hast und sie stürzte da ins Licht, ne?
Ja.
Das Buch ist ja auch so ein ins Licht stürzen. Wann war das für dich klar? Das muss auch wirklich ins Licht, das müssen andere lesen. Das sollen die auch wissen, das sollen die lesen.
Ja, also in der Entstehungszeit des Schreibens war es immer, wie ich eben auch schon andeutete, recht früh mein Wunsch, aber ich habe es natürlich auch vom Ausgang der Geschichte ein bisschen abhängig gemacht. Ne? Also wenn irgendetwas so schlimm passiert wäre, dass sie nicht hätte zur Welt kommen können oder so, ja, dann weiß ich nicht, was dann gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ich dann weitergeschrieben hätte, ich weiß nicht, ob ich dann, also das ist für mich so schon anstrengend genug, ich mache auch ganz wenig Lesungen zu dem Buch, weil mir das ist natürlich mir viel näher sozusagen, also dass diese Zeilen sind mir also direkt aus dem Herz geflossen irgendwie, sage ich jetzt mal, ne? Das ist jetzt nichts Analytisches, wo man sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt 30 Gedichte über das Baskenland, was ich sonst so mache, sondern also ich habe dann schon das Gefühl gehabt während des Schreibens, okay, das muss schon alles gut gehen. Ich glaube, sonst packe ich das nicht. Dann tue ich es halt, wenn es, ja, dann würde ich es irgendwann das hin tun in die Schublade halt. Aber ansonsten habe ich einfach gedacht, ja, okay, man muss am Ende die Qualität sehen, man muss gucken, ob es reicht, ob es gut genug ist. Ich habe es aber daraufhin auf jeden Fall gemacht, ab dem bestimmt zweiten Monat oder so, September, Oktober, so darum. Während ich das schrieb, war das eigentlich klar, dass ich das versuche.
Und du hast mal in einem Interview gesagt, dass wenn du die 30 Gedichte über das Baskenland beispielsweise schreibst, dass du vorher unheimlich viel liest, bevor du an zu schreiben fängst.
Ja.
Hier hattest du eigentlich gar keine Chance, oder?
Nee, überhaupt nicht. Wirklich überhaupt nicht. Also deswegen ist das auch für mich auch ein Buch, was aus meinen anderen so total heraussticht. Durch die Bauart, durch die Entstehungsgeschichte und aber auch durch die Art, wie ich mir das schreibend erschließen musste. So, weil das eben nicht so funktioniert, wie du es gerade gesagt hast. Also wenn ich jetzt weiß, okay, ich mache bis nächstes Jahr jetzt 30 Gedichte aus Bilbao, dann fahre ich da halt erstmal hin. So, dann gucke ich mir das an. Dann habe ich dann irgendwelche Sachen im Kopf und dann muss ich dann da mich verlaufen und in Hotels gehen und sowas alles machen. Aber hier war es natürlich ganz anders, wie du auch gerade gesagt hast. Das ist im Prinzip, das ist wirklich, das Buch entstand einfach im Vorübergehen. So. Das ist jeden Tag so die Quintessenz dieser unfassbaren Zeit einfach, die ich da versucht habe, so hineinzubannen. Und dass das nicht verloren geht. Und dass man irgendwas daraus gewinnt, aus diesem Drama, was man dem auch entgegensetzen kann. So, ne?
Für mich ist es die Antwort, oder wie soll ich sagen, dann musst du es nicht nach Bilbao fahren dafür, weil du über Liebe geschrieben hast.
Ja, alles stimmt. Das war, also das Bilbao war sozusagen der Bauch neben mir auf dem Sofa. Ja, besser hätte ich das überhaupt nicht sagen können. Gut, dass dir das eingefallen ist.
Du hast schon gesagt, du hast dann aufgehört zu schreiben mit ungefähr dem zweiten Lebensmonat von Phyllis.
Ja.
Weil dann einfach Wäsche waschen, Windeln, alles muss es Papa sein. Dann war kein.
Ja.
Dann war wahrscheinlich das Gefühl auch so ein anderes, oder?
Ja. Und genau. Und das war eben von der Dramaturgie der Sache auch dann auserzählt. Dann war es erzählt. So. Und da hatte ich das Gefühl, man kann dann so enden mit diesem Ding. Das ist dann rund, das hat dann so seinen Anfang und sein Ende. Und ich glaube, ab dann hätte ich auch immer einen Ärger gekriegt, wenn ich dann. Ich musste mich dann um andere Dinge kümmern. Du hast es gerade zu Recht angedeutet.
Es wäre aber werkkompositorisch sozusagen möglich, weil ja keins der Texte auch nur einen einzigen Punkt hat. Also es könnte weitergehen.
Ja, das stimmt. Ich habe komplett auf Satzzeichen verzichtet. Das mache ich aber eigentlich immer. Ich muss gerade mal überlegen. Doch, das mache ich eigentlich fast immer. Ich mag das, dass das so ein offenes Textgebilde ist, wo man so rein und raus gehen kann, auch durch die Kleinschreibung, dass jedes Wort so das gleichgewichtet ist oder so, ja. Das ist einfach die maximal offene Form für mich, wie so ein Text seine Gestalt eben annimmt. Aber es stimmt, man könnte das so machen. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal einen Roman schreibe, dann fängt der an mit einem Semikolon. Und so, also da kommt das Semikolon. Im Sinne von, ne, so, da war irgendwas davor und dann geht es dann los. Eines Tages vielleicht.
Ich bin gespannt, ob dir das Lektorat das durchgehen lässt, aber wir werden sehen. eine Frage bei dem Sprung vom Ich schreibe abends und ich entscheide mich zum Veröffentlichen. Da muss man ja sich das Einverständnis von manchen Menschen auch einholen. Das klingt jetzt vielleicht absurd, aber woher weißt du, dass du das Einverständnis von Phyllis hattest?
Das weiß ich natürlich nicht. Das haben wir als Eltern zusammen, sagen wir mal, entschieden. Also ich habe natürlich halt das Einverständnis meiner Partnerin dafür gehabt. Sonst hätte ich das auch natürlich nicht gemacht. Und ich habe das natürlich vorausgesetzt, das für Phyllis, ja, also sie taucht da natürlich namentlich auf, das ist mir schon klar. Ich habe zu meiner Verteidigung nur zu sagen, dass ich versucht habe, sie in einem guten Licht da stehen zu lassen, als jemanden, auf den sich all meine Liebe und mein Sehnen gerichtet hat.
Das hast du, man will sie auch auf jeden Fall unbedingt kennenlernen.
Sie ist auch total lustig und total cool.
Du hast ja geschrieben, einmal auf der Welt wirst du Superkräfte haben, nichts wird dir jemals etwas anhaben können und alle Astrid Lindgren-Kinder werden nur ein kümmerlicher Haufen sein und Bad Girl auch.
Genau.
Und so ist sie auch geworden.
Das ist natürlich erstmal ein Wunsch, so, wo man denkt so, ey komm, du hast jetzt eigentlich alle Baustellen schon vor der Geburt abgearbeitet, so, ja, also eigentlich müsste das Leben, das müsste so ein Selbstläufer werden, so. In gewisser Weise ist das auch so, also ich bin immer wieder überrascht, wie viel Power und Lebenswillen so in diesem kleinen Mottenwurm ist auch bei so diesen ganzen Malessen und Krankheiten, die immer mal wieder dazwischen funken, aufgrund ihrer Diagnose wird das auch so bleiben. Man muss immer wieder kämpfen um irgendwas. Aber trotzdem ist das wirklich so. Ich habe das Gefühl, eigentlich ist sie völlig unangreifbar. Weil wenn sie es bis hierhin geschafft hat, also dann der Rest, ja, mein Gott.
Sie ist jetzt heute, wo wir sprechen, 2,5.
Ja, genau. Die sind gerade in Bonn bei einem Optiker und holen eine Brille ab. Ihre erste Brille kommt heute gleich nach Hause. Ich bin gespannt.
Jetzt, wo du eben gesagt hast, man muss immer weiterkämpfen, vertraust du dem Leben anders seitdem?
Nee, ich glaube nicht.
Es gibt ja Menschen, die haben so ein Unsicherheitsgefühl nach manchen Ereignissen, wenn jemand verunglückt ist in der Familie oder schwer erkrankt ist, und die projizieren das dann eigentlich auch auf alle anderen Bereiche oder werden für eine Zeit lang mal so unsicher und denken, oh nee, jetzt fährt der weg, der kommt bestimmt nicht wieder, weil das, ne, so, dass man misstrauischer wird oder auch.
Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also das glaube ich nicht. Ich würde sagen, dass ich, und ich glaube, das betrifft uns beide Elternteile, dass wir sehr viel dankbarer sind, so für das, wenn irgendwas schön ist. Das ist wirklich eine Plattitüde eigentlich. Die ist aber wahr. Und deswegen ist es keine. So, man ist sich ganz, ganz bewusst, ja, wir hatten letztes Jahr im Sommer zum Beispiel irgendwie 3 Wochen in Griechenland, die waren so perfekt und die waren so wahr und so schön. Und das haben wir ganz anders, also ich glaube, bewusster wahrgenommen, sagen wir mal, ja. Und zwar in dem Sinne, als dass uns klar ist, dass das was Besonderes ist, dass das so funktioniert. Ja? Und nicht einfach so klar ist, dass man sagt, ja, was soll schon passieren? Weil bei uns kann immer irgendwas passieren. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Das ist es, glaube ich, eher. Man sieht besser die kleinen Dinge, die schön sind. Und man will die auf keinen Fall verpassen. Und man wird deswegen, man ist so sehr aufmerksamkeitsgeschärft, sagen wir mal. Das würde ich, glaube ich, sagen. Ich sehe jeden kleinen Schritt, den sie macht, und begleite das alles mit so viel Freude und ja, auch Dankbarkeit.
Ein bisschen, glaube ich, muss man aber auch so aufgestellt sein, ne? Weil die Texte, die du geschrieben hast, wo du dir so viel Hoffnung erschrieben hast und so viel Licht, das ist ja nichts, was man sich selber rational verordnen kann. Das musst du ja irgendwo hernehmen.
Ja, das stimmt. Ja, ist vielleicht Veranlagung oder sowas, naturell, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe, glaube ich, wahrscheinlich viel von meiner Mama. Die wäre, glaube ich, auch so gewesen. Aber ja, nee, man kann sich das nicht verordnen, da hast du natürlich recht.
Weil sich das wahrscheinlich, das könnte ich mir vorstellen, also mich hat das Buch sehr getröstet. Ich glaube, dass es auch viele Menschen trösten kann, wo es gar nicht um das Thema Schwangerschaft geht, sondern einfach, was heißt einfach, sondern um das Thema Krankheit, schlimme Diagnose,
ja,
vielleicht
ja,
sogar möglich. Einfach, auf welchem Gebiet auch immer, scheiß Perspektive.
Ja.
Und dann jemanden zu lesen, der sagt, nee, da vorne, hier ist es heute noch dunkel, aber da vorne, da ist Licht.
Ja, nehme ich total gerne an. Ist schön. Wenn es so ist, ist es wunderschön. Das habe ich natürlich nie anders gewollt. Also ich habe das ja im Vorwort, glaube ich, auch geschrieben. Das soll ja auch ein helles Buch sein. Für mich ist das, also das muss ich auch immer sagen, für mich ist das ja kein schweres, schlimmes Buch, sondern das ist für mich ein positives Buch. Das ist sozusagen das Dokument eines großen Glücks, ja, was man sich erkämpft hat. Oder im Vorwort heißt es, glaube ich, Manifest fürs Leben oder so. Kann man das sagen? Steht das da? Ich habe es schon lange her.
Da wir uns häufiger verabredet haben, habe ich es häufiger gelesen.
Ja. So habe ich das jeweils.
Nein, du hast geschrieben, ein Manifest gegen die Angst und für das Leben.
Ja, genau. Und so ist es absolut auch gemeint. Ja, und deswegen ist das für mich eben auch ein positives Buch. Vom Duktus, vom Impetus her, ja, von dem, was ich damit will. Ich will keinen traurig machen. Und es hat mir geholfen, und wenn es anderen hilft, ist das natürlich das Größte, was passieren kann. So, ne? Dann hat es auch irgendeinen Sinn. Nicht so wie meine anderen Bücher.
Ich kann jetzt nicht widersprechen, weil ich gestehen muss, dass ich die 7 vorherigen noch nicht gelesen habe.
Das macht nichts.
Aber vielleicht, wenn ich mich noch mal mehr für das Baskenland interessiere, Antrustoff und Spanisch irgendwie mache, vielleicht dann. Aber nein, um noch einmal ernsthaft zu sein und auch um Danke zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass es das ist, dass es wirklich ein Manifest für das Leben ist und dass ich das ganz, ganz, ganz wichtig finde, dass dir das so gelungen ist aus den Tagen der Verzweiflung und wo du auch schreibst, die Nächte, wo die Gespenster eben umhergeturnt sind, das geschafft zu haben, solche Miniaturen, Schnipsel heißt es irgendwo, glaube ich, beim Verlag. Das finde ich ein super Wort, weil ich finde Schnipsel überhaupt nichts Ehrenrüchiges, Blödes, sondern das ist was ganz Großes, das kann ja auch funkeln und leuchten und irgendwie mal um einen herschwirren, dass dir das gelungen ist. Und deswegen sage ich danke für das Buch und danke für das Gespräch, Christoph.
Ich sage dir auch vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Freude gemacht,
Dankeschön.
Mit dir zu sprechen. Danke.
Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.